Ja, hallo Internet. Herzlich willkommen beim Flimmercasten, dem Kinopodcast. Den Herrn Witte, den hat's in die Woche in die Pampa verschlagen an dieser Stelle. Schöne Grüße an dich, Jan. Ich hoffe, wo immer du auch bist, du hast fließend warmes Wasser, Strom und Internet. Sonst kannst du das gar nicht hören. Das wäre ja tragisch. Aber ich habe mir fachkundigen Ersatz geholt. Ja, so schnell geht das.
So schnell wird man ersetzt. Oh je. Ja. Schönen guten Tag.
Nico Potzkei, grüß dich.
Das war eine Premiere hier als Podcaster. Sagt man Podcaster? Nein, wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall als Podcast-Mensch.
Ja.
Mein Spitzname war komischerweise mal Nico Podcast in einem Sender, wo ich mal gearbeitet habe.
Mein Gott.
Warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber jetzt kann ich das auch tatsächlich mal machen. Ich freue mich.
Jetzt bist du das erste Mal deinem Namen auch
gerecht geworden. Ja, oder ich werde es hoffentlich.
Du bist reingewachsen, ja. Sozusagen.
So langsam, aber sicher.
Wir haben es auch ein bisschen gemütlich gemacht, weil ich dachte, normalerweise mache ich das ja immer von zu Hause aus. Oder mit dem Herrn Ebert, da lädt er dann irgendwie nach Hause ein. Und wir sitzen jetzt mal in den Radio HNA-Studios. Und haben uns Sonnenstühle aufgestellt.
Ganz lässig,
oder?
Ne?
Ich habe hier ein bisschen Obstsalat.
Das ist ganz cool. Und durchs Fenster scheint die Sonne noch so ein bisschen durch. Also ich fühle mich fast wie im Urlaub.
Ja, ich kann dich dann auch mit Weintrauben bewerfen.
Geil.
mal gucken, ob ich treffe. Aber wir haben uns auch ein spannendes Filmthema ausgesucht. In dieser Woche soll es nämlich um Lieblingsfilme gehen. Und eigentlich denkt man ja, boah, ist ja total einfach, ne? Hat ja jeder so einen Lieblingsfilm. Jetzt bitte mal alle, die das da draußen hören, mal jetzt 10 Sekunden Zeit und dann den Lieblingsfilm sagen, ist nämlich gar nicht so einfach. Da muss man erstmal ordentlich drauf rumhören und wie sich das gehört. Haben wir das überhaupt nicht gemacht?
Das stimmt.
Sondern haben nur gesagt, lass mal gucken, was dabei rauskommt. Was mir als erstes immer einfällt bei dem Begriff Lieblingsfilm, ist niemals irgendwie andere davon überzeugen wollen. Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie mit Freunden schön abends auf der Couch einen DVD-Abend zu machen und zu sagen, ich zeig euch jetzt mal meinen absoluten Lieblingsfilm. Finde ich puppenlustig, finde ich total rührend, finde ich super. Und dann sitzt du da mit 6 Leuten auf der Couch und das ist mir ungelogen schon mal so gegangen und keiner, absolut keiner findet's geil. Und du sitzt da irgendwie wie so ein aufgedrehtes Eichhörnchen und sagst, jetzt guck doch mal hin, das ist voll gefühlvoll, du Arsch.
Weißt du? Ja, das ist bitter. Also ist mir zum Glück in dem Sinne selber noch nicht passiert, dass jemand meinen Film schlecht gemacht hat, aber im umgekehrten Sinne auf jeden Fall. Also dass ich mir dann Filme reinziehen musste, wo ich einfach nur gesagt habe, Alter, was ist denn das?
Du musstest auch schon unter dem Filmgeschmack anderer leiden.
Ja, auf jeden Fall, definitiv.
Ja, tut mir leid. Also stellvertretend für alle Leute mit filmischem, missionarischem Auftrag, macht das nicht. Das andere Leute leiden darunter. Aber was macht eigentlich so ein Lieblingsfilm aus? Ne? Also ich kann ja einen Film einmal sehen und ich hatte das als Kind so eine Zeit lang. Ne? Dann kam halt irgendwie König der Löwen, dann war halt König der Löwen irgendwie 3 Monate lang mein Lieblingsfilm und ich habe allen davon erzählt und dann habe ich halt irgendwie Pocahontas gesehen und dann war Pocahontas mein Lieblingsfilm und König der Löwen war total scheiße. Und wenn ich heute irgendwie denke, so boah, Lieblingsfilm, das ist ja nicht der Film, den ich jetzt gerade sehe.
Also bei mir war es ganz lange so, dass ich entweder keinen hatte oder tatsächlich war mal eine Zeit lang einer meiner Lieblingsfilme Fluch der Karibik. Warum auch immer.
Wegen Johnny Depp wahrscheinlich.
Keine Ahnung.
Alle stehen auf den Kajal von Johnny Depp.
Auf jeden Fall, ich fand den Film auch gut und ich kann mir den auch immer noch mal angucken, aber im Endeffekt, finde ich, macht ein Lieblingsfilm einfach aus, ein Film, der dich auch immer noch beschäftigt. Also, finde ich, im Nachhinein vielleicht oder wo du auch immer noch neue Sachen entdeckst, auch nach Jahren noch.
Ach, das heißt, man muss sich einen Lieblingsfilm praktisch noch mal angucken können.
Ja, auf jeden Fall.
Also
für mich zumindest.
Ja, ich überlege gerade so ein bisschen, weil ich habe zum Beispiel auch Filme, aber okay, da würde ich jetzt nicht sagen Lieblingsfilm, wie zum Beispiel Zurück in die Zukunft. Ne? Zurück in die Zukunft fand ich auch als Kind total cool und ich habe mir immer gewünscht, ich hätte so ein Auto, womit ich dann irgendwie durch die Zeit reisen kann. Aber ich weigere mich wirklich standhaft und ich habe es bis jetzt durchgehalten, diesen Film irgendwie nochmal zu gucken, weil ich es mir nicht kaputt machen möchte.
Ich habe ihn jetzt mal im Fernsehen wieder gesehen, vor kurzem.
Mhm.
Und ich fand ihn als Kind auch ganz toll. Und ja gut, ist halt aus in den 80ern auch gedreht. Ne? Und
ja.
Wenn du den dann jetzt heute siehst, dann denkst du dir so, ja, also schlecht finde ich ihn immer noch nicht, muss ich sagen. Also das ist dann doch eher einer der zeitloseren Filme. Da gibt es schlimmere Beispiele, aber ich finde den auf jeden Fall, hat es so ein bisschen an Zauber verloren, finde ich persönlich zumindest. Gerade wenn man jetzt so 20 Jahre später oder so und weiß ich nicht, dann hat es so ein bisschen nicht mehr den Flair, den es damals hatte.
Also ich finde, es ist halt auch irgendwie so kultig und wenn man sagen kann, boah ja, ich stehe total auf Zurück in die Zukunft, dann ist man so ein bisschen hip-nerdy. Und wenn ich jetzt mir das nochmal angucken würde und ich würde sagen so, boah, nee, ist überhaupt nicht mehr mein Fall, dann verliere ich sowas von meiner coolen Nerdiness. Deswegen sage ich einfach, nee, zurück in die Zukunft fand ich geil, habe ich nur lange nicht mehr gesehen.
Ja gut, okay, das ist ein Argument. Aber du sagst ja auch selber, es ist nicht dein Lieblingsfilm.
Nee, es ist nicht mein Lieblingsfilm. Also ein Film, wo ich sagen muss, den habe ich schon ganz oft gesehen und da sehe ich mich auch nicht satt dran, ist tatsächlich Jurassic Park.
Sehr geiler Film, auf
sehr
jeden Fall.
Sehr geiler Film.
Meine Eltern hatten immer diese Videokassette. Muss dir das vorstellen, ne? Damals in den 90ern, Anfang der 90er, meine Eltern hatten so archirustikal, schrankmäßig, richtig hässlich. Und auf der linken Seite waren die VHS-Kassetten für die Kinder, also für meine Schwester und mich, rechts die für die Eltern.
Habt ihr gekauft oder überspielt?
Gekauft. Auch ein paar überspielt zugegeben, aber hauptsächlich gekauft. Und auf jeden Fall, Jurassic Park hatten meine Eltern auf Videokassette. Und das war eine schwarze Hülle und dann war dieses typische Logo, ne? Dieser runde, rote, runde Kreis mit dem schwarzen Dino, der Tyrannosaurus Rex, der so ganz böse guckt.
Stimmt, ja, ja.
Und allein dieses Cover fand ich als kleiner Stöpsel dann schon extrem gruselig und habe aber immer gefragt, ob ich diesen Film auch mal gucken darf. Und durfte ich natürlich nicht, ganz klar. Ich meine, so mit 5 oder so, vielleicht ein bisschen krass an manchen Stellen.
So weit sind wir doch gar nicht auseinander. Mein Papa hat mich damals sogar noch ins Kino mitgenommen.
Nee, ich durfte das nicht. Also,
verrückt.
War zu böse, ich durfte den dann später irgendwann gucken. Und fand den aber auch damals schon total cool und faszinierend auch mit den Dinosauriern. Aber hatte auch ein bisschen Schiss, muss ich zugeben. Und dann habe ich den später nochmal gesehen und fand den da aber auch immer noch gut. Tatsächlich. Also das ist wirklich, kann ich verstehen. Ist mein Lieblingsfilm zwar nicht, aber ich finde ihn auch sehr gut.
Ich war halt als Kind, war ich wirklich Fan. Da war das aber so dieses typische, ich habe Jurassic Park gesehen, so wow. Damals wollte ich dann natürlich auch Paläontologin werden. Ne? Nicht Archäologin, nein, ich wollte Paläontologin werden. Und ja, fand das alles toll. Ich habe mir dann die Musik irgendwann mal auf Kassette überspielt. Das war, glaube ich, der erste Soundtrack, den ich jemals besessen habe von Jurassic Park. Und relativ zeitgleich kam ja aber auch Independence Day. Und Independence Day fand ich auch total cool, weil auch beide Filme mit Jeff Goldblum waren. Ich war total verliebt in Jeff Goldblum.
Okay.
Und wo ich dann merke, dass Jurassic Park so ein Tick besser ist, ich mag mir Independence Day heute nicht mehr angucken. Das sage ich irgendwie, ja, ich habe gesehen, wie das Weiße Haus gesprengt wird, so Aliens, Will Smith, total cool, ja, gegessen. Schön. Aber Jurassic Park, wenn der allein nur im Fernsehen läuft, bleibe ich hängen und ich freue mich auch schon wie ein kleines Kind jetzt auf das 3D-Remake, was jetzt im Sommer bei uns in die Kinos kommt. Im Prinzip genau derselbe schnöde Film, aber in 3D. Und ich finde, der hat einen der magischsten Filmmomente in meiner Cineastenkarriere gehabt, was ich damals, glaube ich, schon so als kleines Mädchen irgendwie im Kino gefühlt habe. Es gibt diesen Moment, wo wir erstmal die Dinosaurier noch gar nicht gesehen haben und praktisch mit den Protagonisten so über die Insel fahren. Und da sehen wir dann Alan Grant, diesen ja, Paläontologen, ne, der da eine der Hauptrollen spielt. Und die Musik wird lauter. Und er dreht sich einfach nur um, guckt in die Kamera und zeigt irgendwo hin und sagt, Ellie, das ist ein Dinosaurier. Und dann schwenkt die Kamera um und du siehst das erste Mal den verdammt nochmal krassesten, realistischsten Dinosaurier, den du jemals irgendwie im Bewegtbild gesehen hast. Also vorher kannte ich halt Plastikfiguren und Zeichnungen in Bilderbüchern oder eben auch in Biologiebüchern. Aber sowas hatte man da vorher noch nicht gesehen. Und es war genau das, was das Kinopublikum dachte. Oh mein Gott, das ist ein Dinosaurier. Und das, gerade wenn ich jetzt so dran, da kriege ich wieder Gänsehaut. Ne?
Ja, da hat Spielberg schon eine ordentliche Schippe aufgefahren, sage ich mal.
Aber
auf jeden
hallo.
Fall. Also ja. Ich finde auch, oft ist es so, wenn so Filme aus den 90ern, wenn du dir die heute anguckst, klar, ganz andere Art Filme zu machen, auch das Bild noch nicht so qualitativ hochwertig wie heutzutage.
Allein
und
was
so weiter.
Gruselig war, da lachst du dich heute kaputt.
Richtig,
drüber.
Ganz genau. Ne? Und das ist aber in dem Fall, finde ich, nicht so. Ich habe den auch, weiß ich nicht, ist ein bisschen her, habe ich den auf jeden Fall nochmal gesehen, so ausschnittsweise und dachte mir auch so, okay, das ist nicht, es hat kein bisschen verloren, das Bild ist super, es ist auch nicht irgendwie lächerlich im Nachhinein, dass du sagst, ja. Wie gehört, also warum, wie konnte ich da irgendwie beeindruckt sein oder so. Nein, das ist auch heute im Jahr 2013 auf jeden Fall noch sehenswert, definitiv.
Auf alle Fälle. Also wie gesagt, ich freue mich darauf, werde auch garantiert am ersten Tag im Kino sitzen und mir Jurassic Park in 3D angucken. Und wahrscheinlich wieder wie ein kleines Mädchen da Popcorn mampfen und denken, boah. So, jetzt kommen wir mal zu dir, Herr Potzke.
Ja, das ist, muss ich sagen, auch gar nicht mal so einfach. Komm ein bisschen an. Ich bin ja auch eher so der Dramatyp so ein bisschen, sage ich immer. Also ich mag Dramen oder Filme, die auch...
Das ist eigentlich total untypisch.
Ja, ne? Das stimmt. Oder auch Filme, die auf wahren Begebenheiten irgendwie beruhen, sodass ich dann danach vielleicht auch nochmal nachlese oder so. War das wirklich so? Was ist Wahrheit? Was ist Fiktion? Naja, auf jeden Fall ein Film, der eigentlich auch schon ein bisschen älter ist, also ein paar Jahre, auch von Polanski, aber mich nachhaltig auf jeden Fall sehr beschäftigt hat, war Der Pianist. Ist ja eine wahre Geschichte von Vladek Spielmann, der eben im Warschauer Ghetto sich versteckt, all die Jahre, wie die Deutschen da Warschau besetzt hatten. Und ich habe mir den vor kurzem zum zweiten Mal angeguckt. Und fand den kein bisschen schlechter. Also ich habe immer noch sehr mit diesem Mann mitgelitten, wie er da irgendwie wochenlang in dieser Wohnung eingesperrt war und niemand kommt, um ihm was zu essen zu bringen, einfach weil die Leute es nicht schaffen, irgendwie dahin zu kommen.
Ja.
Und auch dann großartig unterlegt mit dieser Musik, mit dieser Klaviermusik und
großartig gespielt.
Ganz, ganz fantastischer Film. Sehr rund, großartig gespielt, wie ich finde. Und auch sehr auf Details geachtet, finde ich. Also auf so Kleinigkeiten. Irgendwie, sei es Musik, Hintergründe, wie auch immer, fand ich ganz, ganz großartig umgesetzt einfach. Und man leidet wirklich 3 Stunden am Stück mit und am Ende ist der Film zu Ende und man denkt sich, okay, eigentlich geht's mir jetzt gut. Ne, der ist jetzt wieder in seinem Radiosender und spielt wieder Klavier und hat wieder ein schönes Leben eigentlich. Aber im Endeffekt hat mich das so beschäftigt, ich habe tatsächlich danach nochmal nachgelesen.
Du hast halt diese ganze Odyssee irgendwie als Zuschauer da mitgemacht. Ja, das stimmt. Und es ist auch irgendwie auf die Art, wie es erzählt wird, es ist unheimlich intensiv, unheimlich nah. Ne?
Ja, definitiv. Und es ist auch so, finde ich, irgendwie... man glaubt das gar nicht. Ich meine, der hatte ja auch im Prinzip so viel Glück und Pech gleichzeitig. Dann wird er da irgendwie aufgenommen und dann wird er erst noch selektiert überhaupt, ne, dass er überhaupt nicht damit nach Auschwitz muss mit seiner Familie, wird er gerettet. Dann rettet er sich irgendwo anders hin. Da soll er dann eigentlich auch wieder ausselektiert werden und es geht nochmal weiter in ein anderes Versteck und wieder hier und da. Man denkt sich, also so viel Glück kann ein Mensch eigentlich gar nicht haben. Und dann trifft er natürlich am Ende des Krieges ausgerechnet in einem leerstehenden Haus auf diesen Nazi-Offizier, der dann vor ihm steht und du denkst dir, oh nein, jetzt ist vorbei. Er hat jetzt, ich weiß nicht, 4 Jahre, 3 Jahre, ich weiß nicht, wie lange er sich da versteckt hat in dieser Wohnung, einfach durchgehalten und dann steht dieser Nazi-Offizier vor einem und er denkt, okay, jetzt holt er die Knarre raus und ballert den einfach ab. Alles umsonst, das ganze Leiden. Und dann versteckt er den auch noch auf diesem Dachboden, wo man sich so denkt, Wahnsinn.
Wie krass es ist. Ne?
Das kann man sich eigentlich nur ausdenken. Aber ist ja tatsächlich nicht so.
Ja.
Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und deswegen habe ich vor kurzem irgendwann abends, habe ich mir den nochmal angeguckt. Und ich war nochmal damit beschäftigt tatsächlich. Ich habe nochmal nachgelesen. Und was echt ein bisschen komisch ist, weil ich habe es ja eigentlich schon gelesen, aber für mich einer der besten Filme überhaupt. Natürlich sehr dramatisch. Also nichts, was man sich in jeder Gemütslage angucken kann. In einer
beschwingten Minute, komm.
Oder wenn man besonders deprimiert ist, sollte man diesen Film, glaube ich, auch nicht gucken.
Ich muss auch wirklich sagen, ich meine, ich habe den Film auch gesehen, fand den auch großartig. Also ganz, ganz großes Kino, ganz, ganz große Erzählkunst. Aber ich habe persönlich immer so das Problem mit diesen großen austragenden, also sei es nun im Ausmaß der Story oder mit diesen ganz opulenten Filmen, wo ich auch sage, natürlich erkenne ich zum Beispiel auch in Schindlers Liste, ne, als Klassiker des Kinos an, einen Film, den wahrscheinlich sich die Leute in 20 Jahren auch noch angucken werden und sagen, wow, krass, oder auch Der Pate, ne, sprechen wir mal vom ersten Teil.
Ja.
Wo ich auch sage, aber sowas würde es, glaube ich, nie in die Kategorie Lieblingsfilm schaffen, weil das ist mir alles zu groß, zu fett, also zu viel Emotion, zu viel, weiß ich nicht. Also zum Beispiel auch Forrest Gump.
Ja,
finde ich einen Film, den ich ganz toll finde, aber ich habe ihn halt gesehen und gut ist. Ne?
Forrest Gump war ich ja auch so ein Spätzünder, um da mal kurz drauf einzugehen. Habe ich tatsächlich erst vor, ich kann es dir genau sagen, vor 5 Jahren erst gesehen. Mit 20. Ich habe den nie gesehen. Alle anderen kannten diesen Film. Der kam ja auch schon 100 Mal im Fernsehen.
Natürlich.
Aber ich war dann irgendwie immer mit anderen Sachen beschäftigt. Und dann irgendwann hieß es, ja, wie, du hast Forrest Gump nicht gesehen? Ich so, nein, habe ich nicht gesehen. Meine Freunde befanden das als absolutes No-Go und haben mir dann diese DVD zum 20. Geburtstag geschenkt.
Oh, sad.
Das heißt, ich musste mir diesen Film dann angucken, hatte da eigentlich überhaupt keine Lust drauf, muss ich wirklich sagen, weil ich fand die Vorschau total unansprechend. Also ich habe mir diesen Trailer angeguckt und fand das überhaupt nicht ansprechend. Ich habe mir den dann tatsächlich angeguckt mit meiner damaligen Mitbewohnerin dann in meiner ersten WG, die den auch noch nicht gesehen hatte. Also ich war nicht die einzige Person auf diesem Planeten, die diesen Film nicht gesehen hatte. Und wir hatten aber auch beide dann dieselbe Meinung, wir fanden den ganz gut. Aber im Endeffekt auch nicht so bahnbrechend, wie das viele andere befunden haben. Also auch Lieblingsfilm bei mir auf gar keinen Fall. Weil viel zu viel Pathos, viel zu viel Emotionen und Popcorn, Emotionen, Tränen, Heul.
Ich glaube, Popcorn-Emotionen trifft es wirklich gut.
Also nee, war auch nicht meins. Also ich fand den ganz gut. Und ich glaube, wenn der irgendwie laufen würde und ich möchte einfach nebenbei ein bisschen nett Fernsehen, würde ich mir den auch nochmal angucken, aber ich würde, glaube ich, nicht nochmal gezielt diesen Film einlegen.
Dich hinsetzen und Forrest Gump gucken. Ja. Aber wo wir gerade so ein bisschen bei dem Charakterdrama waren oder auch so eben der Emotion, das ist auch einer meiner Lieblingsfilme, wo ich auch sagen kann, den gucke ich so bestimmt im Jahr einmal. Mittlerweile, also ich habe mir auf DVD gekauft und bin eigentlich damals nur ins Kino reingegangen, weil es zwei meiner Lieblingsschauspieler wiederum, die ich sehr, sehr gerne sehe,
da bin ich immer gespannt
in den Hauptrollen hat. Und zwar handelt es sich um den Film Snowcake.
Okay, das sagt mir gar nichts.
Viele überhaupt nicht, aber tatsächlich sehr prominent besetzt mit Alan Rickman in einer Hauptrolle, mit Sigourney Weaver, die ich wirklich schon seit Kleinstmädchenalter bewundere ohne Ende. In Ghostbusters habe ich das erste Mal gesehen, dann in Gorillas im Nebel, dann natürlich als Alan Ripley bei Alien. Und Sigourney Weaver in der zweiten Hauptrolle und dann noch Carrie Ann Moss. Auch noch in der dritten Hauptrolle oder der unterstützenden Nebenrolle, kann man sagen. Und zwischen den dreien entspinnt sich dann ein wunderbares Beziehungsgeflecht. Die Ausgangssituation ist eigentlich total bizarr. Also Alan Rickman spielt einen Typen, der kommt gerade aus dem Gefängnis. Mhm. Man weiß am Anfang noch nicht so genau, warum er im Gefängnis war. Aber er macht sich auf den Weg nach Kanada. Ich glaube, nach Quebec möchte er, oder ich weiß gar nicht mehr genau wie, und entschließt sich, den letzten Stück des Weges irgendwie mit dem Auto zu fahren. Er spielt halt einen Briten und nimmt eine junge Anhalterin mit. Findet da auch ganz sympathisch, dieses Mädel, und man unterhält sich halt irgendwie und erzählt die ganze Zeit von ihrer Mutter, und es hört sich erst so ein bisschen merkwürdig an. Und dann haben die beiden tatsächlich einen Autounfall und dieses Mädel ist tot.
Oh shit,
ja. Und das ist nur die erste 10 Minuten Eröffnungssequenz. Und dann sieht man praktisch Alan Rickman, wie er Geschenke, die dieses Mädchen noch im Auto hatte, für die Mutter, was so blinkende Kugeln waren, praktisch von der Polizei mitnimmt, einfach sich die Adresse rausnimmt, und er möchte einfach dorthin und sich entschuldigen und sagen, dass es nicht seine Schuld war, weil ihm ist irgendwie ein großer Laster reingefahren. Und diese Mutter wird halt gespielt von Sigourney Weaver, und diese Mutter ist Autistin.
Oh.
Und
okay.
Ich sehe gerade, wie dein Gesicht verrutscht, und das ist schon mal so eine krasse Ausgangslage, wo man jetzt meinen könnte, da gibt es jetzt das krasse Drama, oder es gibt irgendwie die klassische Rain Man-Geschichte von, oh, der ist ja super talentiert und gar nicht so anders. Beides ist es überhaupt nicht, sondern es ist eine ganz wunderbare Erzählung von zwei Menschen, die sich kennenlernen, zwischen so dem Akzeptieren von Verschiedenheiten, aber auch den Schrulligkeiten von Autisten. Also die Drehbuchautorin, die das gemacht hat, hat sich ganz lange auch mit erwachsenen Autisten unterhalten und hat gesagt, erzählt mir mal, wie das für euch ist. Also ihr seid ja nun nicht alle irgendwelche Mathematik-Genies, oder erzählt mal, wie euer Alltag abläuft und wo es Schwierigkeiten gibt und wo euch normale Leute in Anführungszeichen einfach nerven. Ne? Und ganz viel davon hat auch so eine Situationskomik, fließt irgendwie da rein. Und die Nachbarin eben von Sigourney Weaver wird gespielt von Carrie Ann Moss, in die sich wiederum Alan Rickman so ein bisschen verliebt. Und am Ende gibt es auch nicht das klassische Happy End. Das ist schon am Ende ein Feel-Good-Movie, würde ich sagen. Also du gehst nicht deprimiert oder so in keinem Sinne raus, weil es ein sehr positives Ende hat. Aber es ist auch nicht das klassische Lollipop-Pink-Zuckerwatte-Happy End. Denn am Ende trennen sich diese Lebenswege einfach wieder. Und du hast einfach anderthalb Stunden lang eine wunderschöne Geschichte erzählt bekommen. Und es ist auch so ein Film, der irgendwie bei dir bleibt.
Ja, da muss ich sagen, kann ich auch direkt quasi eingreifen mit einem meiner weiteren Lieblingsfilme, Into the Wild.
Oh ja. Oh.
Ganz großartig, wie ich finde. Nicht nur wegen der schauspielerischen Leistung, sondern auch wegen der Musik auch.
Du bist so ein kleiner Musiknerd, das muss man
an dieser Stelle sagen.
Nicht weiß, ja.
Ja, also ich beschäftige mich ja eigentlich den ganzen Tag damit, in jeglicher Hinsicht. aber ich finde ganz großartige Musik von einem ganz tollen Musiker, Eddie Vedder, der Sänger von Pearl Jam, hat den kompletten Soundtrack geschrieben zu diesem Film.
Das ist, glaube ich, sogar ein Doppelalbum geworden.
Genau. Die erste CD ist nämlich komplett akustisch einfach nur, also nur Musik. Hintergrundmusik. Und auf der zweiten CD singt er dann auch. Und ganz, ganz, ganz toll. Also wer Pearl Jam mag, sollte sich auch das unbedingt holen. Auf jeden Fall, um auf den Film zurückzukommen, sind da auch ganz großartige Bilder, finde ich, einfach entstanden. Ne? Wie dieser junge Mann, der einfach einen kompletten Aussteiger ist, der ja eigentlich einen super Job hat in der Firma und Geld verdienen kann jetzt und dann sagt, nö, will ich nicht. Ist mir zu doof. Ja. Ich gebe jetzt meinen Ausweis ab und meinen Führerschein ab und ich marschiere jetzt einfach los und gehe in die Wildnis und gucke einfach mal da, was mich da so erwartet. Und trifft da natürlich auch noch auf ganz faszinierende Menschen. Ne? Hippies ja unter anderem, die da in so einer Art Kommune immer mal weiterziehen mit ihrem lustigen Wohnwagen, wo er dann eine Zeit auch mal lebt, weil er es interessant findet, dann aber sagt, okay, nö, jetzt wird mir das wieder zu blöd, ich gehe jetzt wieder in die Wildnis. Zwischendurch lebt er dann ja auch bei so einem alten Mann und findet da Unterschlupf und freundet sich auch mit dem an. Und der bringt ihn dann ja tatsächlich auch noch weiter in die Wildnis rein, wo er sich dann, auf seine letzte Reise irgendwann auch begibt. Und dann da irgendwann auch festsitzt, weil er vom Fluss eingeschlossen ist tatsächlich. Also sehr traurig, sehr emotional, sehr tolle Bilder aber auch. Aber auch in dieser Emotionalität, die dieser Film hat, allein durch diese Bilder, finde ich, ist nicht so die große Portion an Drama in dem Sinne, sondern ist
ja
eher ruhig.
Ja, aber ist auch ein ganz schönes Brett von Film, ne? Geht auch fast 3 Stunden.
Ist sehr lang. Ja, also ich stehe auf lange Filme auch tatsächlich so ein bisschen.
Lange Filme, die man sich nicht in verregneten Stunden ansehen sollte.
Ja, stimmt schon. Und was ich auch ganz faszinierend finde, ist ja ein Film von Sean Penn. Und ganz großartig. Nicht nur als Schauspieler, auch als Regisseur. Also ganz rundum fantastisch dieser Film. Mit allem, was es so gibt.
Toll. Ne? Toll. Into the Wild. Wenn ich irgendwann mal 3 Tage Zeit habe, gucke ich mir den auch nochmal an. Apropos fantastisch, es gibt noch einen Regisseur, bei dem kann ich mich gar nicht so richtig entscheiden, welcher mein Lieblingsfilm von ihm ist. Jean-Pierre Jeunet ist ein französisches Enfant terrible, was die Regie angeht. Das hört sich jetzt so arzi-fazi an, alle so, oh ja, geht doch fett mit einem französischen Film. Nee, ist aber gar nicht so. Der hat ganz großartige Filme gemacht. Ich glaube, der Erstling war Delikatessen.
Okay.
Und danach hat er relativ schnell immer in Zusammenarbeit mit Marc Caro dann noch als Designer sozusagen die Stadt der verlorenen Kinder gemacht. Und das sind beides Filme, die entführen dich in eine völlig andere Welt. Diese Welt ist völlig gaga, sieht komplett anders aus. Also allein schon so ein farblich gestaltet, dann gibt es bei der Stadt der verlorenen Kinder ganz viele so Steampunk-Elemente, dass Leute irgendwie so bizarre Sachen vor den Augen haben. Es gibt so dieses klassische U-Boot-Motiv, aber auch bei Delikatessen, allein diese Stimmung, die da aufgemacht wird, also es ist ein skurriles Pfeffersalami im Hals. ein skurriles, aber auch schwarzhumoriges Erzählstückchen. Und da geht es um eine Hausgemeinschaft. Und du erfährst nie so richtig, warum und wann es spielt, aber irgendwie ist die Welt drumherum total kaputt. Es spielt in Paris, es ist ein mehr oder weniger ein Mehrparteienhaus. Ich glaube, 5 Familien oder so wohnen da. Alle sind total schräg. 2 Brüder machen die ganze Zeit Teddybären-Brumm-Stimmen. fertigen die an. Dann gibt es eine Frau, die versucht, sich permanent umzubringen, kriegt es aber nicht gebacken. Und ihr Mann redet auch die ganze Zeit mit ihr, während sie irgendwie im Bad ist und schön so das, die Selbstmordmaschine aufbaut. Ne? Und er guckt halt Fernsehen und sagt immer, das musst du dir angucken, Wahnsinn. Dann gibt es so einen Typen, der züchtet die ganze Zeit Schnecken in seiner eigenen Wohnung. Deswegen ist sie auch total überflutet und er hört die ganze Zeit Marschmusik dabei. Dann gibt es noch so ein Ehepaar mit zwei völlig beknackten Kindern, die auch ständig bei den anderen in die Wohnung einbrechen. Und das ist halt, dieses Haus ist praktisch so die Welt für sich. Ne? Die funktionieren alle untereinander, haben so ihre sozialen Beziehungen und Geflechte. Und dann gibt es praktisch den Hauswirt, ne? Der Metzger ist. Okay. Und seinen Metzgerladen unten hat. Deswegen gibt es auch dieses, das Plakatmotiv von Delikatessen, war damals nur so ein artifizieller Schweinekopf, wie halt bei Metzgerläden das gern mal so dranhängt. Ne? Und dann wohnt noch seine Tochter ganz oben in der Wohnung. Also er wohnt irgendwie unten mit seiner Geliebten und seine Tochter, mittlerweile war so Mitte 20 wird sie sein, wohnt halt ganz oben, also sehr feingeistiges Mädchen, spielt halt irgendwie Cello. Und dieser Metzger verteilt eben auch das Fleisch immer an die Leute in seinem Haus, also hütet sozusagen seine Schäfchen. Und was immer neu gesucht wird, ist ein Hausmeister. Und nun ist es so, dass dieser Film schon damit eröffnet, dass der letzte Hausmeister vom Metzger zu Matt verarbeitet wird.
Ach du Scheiße, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, oh Gott.
Ja, deswegen sage ich ja, ist absolut schräg. Und der neue Hausmeister ist ein ehemaliger Clown, gespielt von Dominique Pinon, großartiger französischer Schauspieler mit einer Charaktervielfalt allein schon im Gesicht, was der Wahnsinn ist. Und nun ist es aber so, dass sich die Tochter vom Metzger in den ehemaligen Clown und jetzigen Hausmeister verliebt.
Oh nein.
Und das sprengt sozusagen aber auf völlig irrige, schrullige Weise diese ganze Hausgemeinschaft. Und ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film irgendwie schon gesehen habe. Ich finde ihn ganz, ganz großartig. Er hat einen tollen Soundtrack. Und ähnlich ist es dann auch bei der Stadt der verlorenen Kinder. Halt in einem völlig anderen, eine völlig andere Geschichte wird erzählt, aber auch wieder. Es ist eine Fantasiewelt, du erkennst aber alles sofort und es sind unheimlich sympathische Charaktere. Also es ist auch bei Delikatessen so, auch wenn die alle Haschmich haben ohne Ende, ne, ist jeder sympathisch. Selbst dieser Metzger ist sympathisch auf seine Art und das ist die große Kunst von Jean-Pierre Jeunet und Marc Caro. Übrigens, Jean-Pierre Jeunet hat dann auch mit vielen seiner Stammschauspieler den vierten Alien-Teil gemacht. Alien, die Wiedergeburt.
Okay.
Übrigens da auch Dominique Pinon zu sehen, das ist der Kleine im Rollstuhl. Da werden vielleicht viele erkennen, weil das war sein erster amerikanischer Film, den er gemacht hat. Und Ron Perlman, der die Hauptrolle wiederum in Stadt der verlorenen Kinder hatte, spielt da den Jonah.
Okay, also.
Also Jean-Pierre Jeunet-Filme kann ich wirklich, also bis mit einer kleinen Ausnahme, bis auf den letzten, Le Micmac Satire Larigot hieß das, fand ich nicht mehr so gut. Und der berühmteste Film von Jean-Pierre Jeunet, Herr Potzke?
Keine Ahnung.
Die fabelhafte Welt der Amelie.
Ach, der ist von ihm tatsächlich.
Der ist von ihm.
Okay, wundert mich dann nicht.
Wo du dann die Ansätze auch siehst, weil auch die Welt der Amelie ist.
Ja.
Bekannt, aber eine völlig andere.
Ja,
ne? Und das ist der große Erzählstil. Wenn ich mich aber für einen entscheiden müsste, wäre es tatsächlich der erste. Würde ich sagen, Delikatessen ist
mein
Lieblingsfilm.
Ich glaube, den gucke ich mir demnächst mal an.
Also, den kann ich dir ausleihen.
Klingt sehr gerne. Also klingt gut. Ich finde aber, französische Filme haben generell so einen eigenen Charme. Auch, also wenn es nicht immer so schräg ist, aber die haben irgendwie was anderes. Die sind unaufgeregter. Aber auch häufig auch sehr lustig einfach, finde ich.
Das stimmt.
Weiß ich nicht, ich finde, die haben was, die französischen Filme.
Ja, haben bei vielen, glaube ich, zu Unrecht einen sehr schlechten Ruf.
Das liegt an der Sprache, weil viele die Sprache, nicht können. Geh mal irgendwie zu Leuten, die noch nicht ganz so lange aus der Schule raus sind und fang mal mit Französisch an, finden viele durch die Bank weg einfach nur schrecklich.
Ich habe ja tatsächlich 5 Jahre Französisch gelernt und mein Französisch beschränkt sich auf 2 Sätze. Das ist einmal, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Kann ich mal auf die Toilette gehen?
Schön.
Und je ne pas fait mes devoirs. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist das, was von 5 Jahren Französisch übrig ist.
Das ist leider nicht so viel. Aber, aber trotzdem sind die Filme halt echt gut. Also ich meine, ich könnte mir die auf Französisch auch nicht angucken. da würde ich auch zu wenig verstehen mittlerweile, weil ich auch leider sehr viel verlernt habe, aber die deutsche Synchronisation ist da oft trotzdem sehr gut, finde ich. Also da geht das oft stimmt. nicht so viel verloren wie bei amerikanischen Sitcoms zum Beispiel, wo vieles einfach so verschütt geht, weil es sich nicht so übersetzen lässt.
Obwohl ich glaube, da schlägt zu Buche, dass wir die französische Sprache einfach nicht verstehen und deswegen die Übersetzung so annehmen. Weil zum Beispiel meine Französischlehrerin, um einen kleinen Exkurs zu machen, hat mir damals gesagt, du lernst Französisch, dann kannst du die Vokabeln sozusagen, dann fährst du nach Frankreich und lernst die Sprache, wenn du ein Jahr bist. Und wenn du 10 Jahre in Frankreich bist, dann verstehst du auch französische Witze.
Okay, zu viel Arbeit auf jeden Fall. 10 Jahre.
Ich denke, da geht auch viel vom Wortwitz oder sowas verloren und vom Klang in der deutschen Synchro, aber wir müssen es halt akzeptieren, ne? Also es geht absolut. Ja halt nicht anders.
Das stimmt wohl, ja.
Ja, hast du noch einen?
Ja, einen habe ich noch. Und zwar natürlich ein Musikfilm. Ne? Musik-Nerd muss auch ein Musikfilm natürlich mit dabei sein. Walk the Line ist so ein Hollywood-Blockbuster.
Ja, war es seiner Zeit, ja.
Ne? Das ist halt einfach so, aber einfach ganz großartig. Ne? Also angefangen bei den Schauspielern Joaquin Phoenix als Johnny Cash, der sowohl vom Äußeren, gut, er sieht ein bisschen besser aus als Johnny Cash zu Lebzeiten, muss man schon sagen, aber trotzdem da sehr nah dran ist. Also man erkennt das auch, wenn er so zurechtgemacht ist, wer er sein soll. Reese Witherspoon als June Carter, die auch da total nah dran ist und auch endlich mal eine andere Rolle hat als dieses blonde Naivchen oder blondes Dummchen, weil ich denke an erster Linie an natürlich blond, wenn ich an Reese Witherspoon denke. Und
ich denke an Eiskalte Engel und es ist beides mal eine Rolle, wo man sagt, nicht so sympathisch.
Eben. Ja. Und da ist sie jetzt einfach diese Country-Sängerin, die todunglücklich in ihrer ersten Ehe ist und sich jetzt schon wieder so einen komischen Heini raussucht, der
ein Hallodri,
ne,
der
Herr
Cash.
Drogen versumpft ist und einfach nicht auf sein Leben klarkommt irgendwie. Aber das ist einfach sehr, sehr realitätsnah dargestellt. Die Musik ist fantastisch, die Schauspieler singen auch selber und sind da sehr nah dran an den Originalsongs. Also unglaublich krass. Ich will nicht wissen, wie lange Joaquin Phoenix dafür Gesangsunterricht nehmen musste oder üben musste.
Ich glaube, er ist musikalisch sowieso ganz gut unterwegs gewesen. Also kommt ja aus so einer Hippie-Familie. Ne? Also das sagt der Name auch irgendwie schon ein bisschen. Und er hat ja auch so die Tendenz, irgendwie diese kaputten Rollen zu spielen. Und ich glaube, Johnny Cash war ihm insofern auch so ein bisschen nah. Es gab ja irgendwie, wo Joaquin Phoenix noch ganz klein war, gab es ja seinen Bruder River Phoenix, unter anderem auch mitgespielt hat bei Stand By Me, der ja auch einer der tragischsten Drogenopfer sozusagen Hollywoods gewesen ist.
Ja.
Irgendwie. Und ich kann mir da auch vorstellen, also ich glaube, er war auch dabei, als sein Bruder irgendwie so auf der Straße, ne, nach einer Überdosis, man weiß nicht genau, ob es eine Überdosis war oder ein gepanschtes Zeug, und er war dabei. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen dieser Hang zu diesen tragischen, kaputten Rollen, aber auch so dieses Ding ist so perfektionistisch spielen zu wollen und so da drin aufzugehen in dieser Figur. Also ich habe ihm den Johnny Cash abgenommen.
Ja, ne? Absolut. Absolut. Und nicht nur die Musik und das Schauspiel, alles. Auch, ja, weiß ich nicht, so das ganze Drumherum einfach, ne, was man noch so mitbekommen hat auch. Weil Johnny Cash war ja auch noch gar nicht lange tot, als der Film rauskam. Ne?
Das stimmt.
Das war ja noch ganz frisch eigentlich. Und mich hat der Film dann auch auf die Musik von Johnny Cash erst so richtig gebracht. Mein Vater hat das früher immer gehört, aber ich habe das irgendwie so, es war alles nicht cool. Und dann, aber wenn man diesen Film gesehen hat und diese Musik da gehört hat, dann bin ich auch so ein bisschen auf die Musik irgendwie auch gekommen. Und im Nachhinein auch begeistert mich auch immer noch dafür. Dann auch viel für die neueren Songs für Johnny Cash zwar eher, aber ne, der Film hat mich da erst so hingebracht. Und den kann ich auch 1000-mal sehen. Also ich habe den, glaube ich, kann es gar nicht sagen, wie oft ich den gesehen habe. Auf jeden Fall sehr oft.
Oft. Also damit sind wir auch schon am Ende. Wir haben ein paar Lieblingsfilme zum Besten gegeben. Ne? Kann sich jetzt jeder mal aussuchen, ob man da mal vielleicht in die DVD-Kiste greift oder sich den irgendwie online mal ausleiht oder so. Ich glaube, da waren ein paar schöne Tipps dabei. Delikatessen bekommst du von mir,
ja,
aber
sehr,
du kennst die eiserne Regel, ich werde ihn nicht mit dir zusammen gucken.
Okay,
allein
ich gucke mir den alleine an.
Auf die Gefahr hin, dass du ihn scheiße findest. Und ansonsten sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal. Schön dem Flimmerkasten getreu bleiben und auch die anderen Podcasts anhören, die Radio HNA Kinosendung, den Beamer, den gibt's zum Live-Hören und Anhören an jedem Mittwoch 17 bis 18 Uhr. Ich bin die Toni.
Ich der Nico.
Tschüss.
Tschüss.